Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in einem Hallenbad ohne Wasser. Wir stehen buchstäblich im leeren Becken, denn hier wird im kommenden Herbst und Winter niemand seine Bahnen ziehen und auch kein Kind sein Seepferdchen machen. Die Schulklassen und Vereine werden auf dem Trockenen sitzen. Das sind keine guten Zeiten für Schwimmer. Wir melden uns diesmal aus Kühlsheim in Baden-Württemberg, im Main-Tauber-Kreis gelegen. Und die hiesige Gemeinde muss so, wie jede andere auch, künftig Energie sparen. Und sie hat sich als eine der ersten dafür entschieden, die Hallenbad-Saison diesmal ausfallen zu lassen. Die wichtigste Maßnahme ist das unter vielen anderen, wie man den Gasverbrauch hier in Kühlsheim senken möchte. Unser Thema also heute in Agenda: Licht aus, Schwimmbad zu. Die Energiekrise zwingt Kommunen zu drastischen Schritten. Und wir wollen natürlich auch hören, wie Sie das wahrnehmen, was in Ihrer Umgebung geschieht, welche Sparmaßnahmen dort diskutiert oder schon angegangen wurden und vor allem auch, wie es um die Zukunft des Schwimmens und des Schwimmunterrichts steht. Sie können sich gern melden mit Ihren Erfahrungen, Kommentaren. Wir werden das nachher in der Sendung dann aufgreifen. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal: 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt wollen wir mal dieses Hallenbad in Kühlsheim näher kennenlernen. Ein Spaziergang von Eva Maria Götz.
So, hier sind wir jetzt im leeren Schwimmbad. In der verwaisten Kassenhalle, wo wahrscheinlich sonst jede Menge los ist. Hier geht es auch gleich schon zu den Umkleiden. Links die Damen, da sind Wechselkabinen, die Föhne, alles, was man so kennt im Schwimmbad. Hallo, Herr Reinhardt.
Hallo, grüße Sie.
Wo ist denn Ihr Platz, wenn Sie hier im Schwimmbad sind?
Also wenn wir hier im Schwimmbad sind, sind wir normalerweise hier in diesem Raum. Das ist sozusagen der Kassenraum und der Aufsichtsraum. Da organisieren wir unsere Schwimmausbildung, bevor die Kinder kommen, sprechen uns ab, was wir dann an dem Tag machen wollen. Und sobald die Kinder dann kommen, werden wir hier auch dann die Anmeldung machen, wo wir im Prinzip abhaken, welches Kind da ist, damit wir auch eine Übersicht haben, wer an dem Tag da ist. Und anschließend gehen die Kinder dann in die Umkleidekabinen, ziehen sich um und wir gehen ins Bad.
Dann gehen wir da auch mal rein. Ja, und hier stehen wir im leeren Hallenbadbereich. Vor uns das leere Becken, links der Nichtschwimmerbereich. Der ist etwas niedriger, da stehen jetzt unsere Sendetische schon für morgen aufgebaut. Im Becken geht es ziemlich schräg runter und steil in den Schwimmerbereich, der wirklich sehr tief ist.
Ja, das Becken hat hier eine Wassertiefe von 4 Metern. Ist natürlich für die Ausbildung, gerade für die Rettungsschwimmausbildung, ideal. Das hat man hier im ganzen Umkreis relativ selten, dass ein Bad so eine Wassertiefe hat. Deswegen wird das Bad neben der DLAG auch von Tauchgruppen verwendet, um hier Tauchausbildung zu machen. Das ist für uns natürlich perfekt. Gerade bei der Rettungsschwimmausbildung brauchen wir diese Wassertiefen, weil manche Übungen auch gefordert sind an 4 Meter Wassertiefe. Und der Flachwasserbereich hat 1,20 Meter Wassertiefe. Das ist natürlich auch jetzt, wenn wir Richtung Anfängerschwimmausbildung denken, für uns perfekt.
Wie groß ist das Becken?
Das Becken ist insgesamt 25 Meter lang und 12,5 Meter breit.
Und es hat auch 2 Sprungtürme, einen 3-Meter-Sprungturm und einen 1-Meter-Sprung und dann die Startblöcke. Also man sieht, es ist ein richtiges Schwimmbad, was für den Sport genutzt werden kann.
Genau, also es sind diverse Sportgruppen hier, Räumerliga oder auch Sportvereine. Es kommen auch sehr viele Vereine aus dem Norden von Deutschland, die extra hierher fahren, um hier eine Woche sozusagen Trainingslager zu machen, Schwimmvereine. Das Bad ist eigentlich perfekt für sowas.
Dann gehen wir mal weiter in den hinteren Bereich. So, jetzt gehen wir mal runter in den Keller, denn es interessiert mich, wie die Maschinerie eines solchen Schwimmbads aussieht. Also, so sieht ein Schwimmbad von unten aus.
Hier sieht man die ganze Technik für die Lüftung und für die Heizung, die Steuerung. Die Lüftungsanlage ist so eingestellt, dass die Temperatur auch immer ein bisschen über der Wassertemperatur ist, damit nicht so viel Wasser verdunstet. Dadurch hält man natürlich die Wassertemperatur relativ gut konstant, ohne dass man zu viel Wärmeverluste hat.
Gut, und jetzt stehen wir hier an ganz großen blau gestrichenen Behältern.
Soweit ich das weiß, ist das die Filteranlage. Das Wasser kommt im Prinzip durch diese ganzen Rohre oben runter, wird hier gefiltert, wird mit Chlor versetzt, mit entsprechenden Reinigungsmitteln und wird dann wieder hochgepumpt. Das ist so ein Kreislauf. Das ist jetzt die eigentliche Heizungsanlage.
Ist das hier alles abgestellt jetzt?
Das ist jetzt momentan abgestellt, ja, weil man die Heizung ja nicht braucht. Bisher ist es ja auch draußen noch warm genug und Wasser ist ja auch keins drin. Von daher ist diese Anlage jetzt momentan komplett aus.
Ölheizung gibt es hier noch?
Es gibt eine alte Ölheizung. Früher, bevor das auf Gas umgestellt war, war das eine reine Ölheizung, die das Schwimmbad betrieben hat. Und mit dieser Ölheizung will man dann auch das Wasser hier vor Ort im Schwimmbad noch mit aufheizen auf Notbetrieb.
Das heißt, es kommt wieder ein bisschen Wasser ins Becken rein?
Das ist der Plan. Wenn man das Becken die ganze Zeit auf Dauer leer lässt, dann nehmen auch Fliesen und die Konstruktion des Schwimmbeckens Schaden. Und das möchte man natürlich vermeiden. Genauso wie auch die ganzen Rohre, die Filteranlagen, die Pumpen, die müssen auch irgendwann mal wieder laufen, damit sie nicht einrosten, damit sie nicht kaputt gehen. Deswegen wird auch irgendwann wieder Wasser eingefüllt. Wann genau das jetzt sein wird, das muss die Stadt festlegen. Mein letzter Stand war, dass das noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres, nochmal aufgefüllt werden soll, das Becken. Und dann muss natürlich das Wasser auch mindestens mal auf Frostschutz geheizt werden, damit hier nichts eingefriert im Winter.
Soweit also ein erster Einblick hier in das Innenleben eines trockengelegten Schwimmbads. Und Thomas Regelmann als Bürgermeister von Kühlsheim werden Sie vermutlich noch mal einiges zu erklären haben, wenn dann doch hier wieder Wasser eingelassen wird, ohne dass die Leute schwimmen können.
Ja, letztendlich ist es natürlich die große Herausforderung auch für uns als kleine Kommune, den Betrieb dieses Hallenbades zu stemmen. Das ist uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Nur momentan stehen wir halt jetzt, wie gesagt, vor der großen Herausforderung, dass die Europäische Union ja beschlossen hat, Gas zu sparen, 15%. Unsere Regierung ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, sie wollen 20% einsparen. Und dann ist natürlich für uns die Frage gewesen, als ja, wie schaffen wir das? Und bevor unsere Kinder in der Schule frieren oder wie auch immer, haben wir halt diesen schweren Schritt, sind wir halt gegangen, haben uns entschieden halt, dieses Hallenbad, auch wenn es uns allen lieb und teuer ist, jetzt diesen Winter entsprechend halt stillzulegen.
Wenn Sie sich anschauen, Gasverbrauch Ihrer Gemeinde, wenn man dann einen solchen Posten rausnimmt, wie das Schwimmbad, wie viel kommt denn dann zusammen?
Unser Hallenbad ist aufgrund der Größe natürlich mit Abstand unser größter Gasverbraucher und macht tatsächlich 44% unseres Gesamtgasverbrauches aus. Das heißt, mit der Schließung oder vorübergehenden Schließung unseres Hallenbades spart die Stadt Kühlsheim 44% vom Gas in diesem Winter ein.
Dann können Sie eigentlich alle anderen Maßnahmen vergessen, weil Sie das Sparziel geschafft haben.
Ja. So einfach wollen wir es uns natürlich nicht machen. Wir haben ja, wie gesagt, uns mit der innerhalb der Verwaltung da intensiv auseinandergesetzt und ein ganzes Sparpaket auf die Reise gebracht, weil letztendlich ja nicht absehbar ist, wann sich die völlig durcheinandergewirbelten Preise für Strom und Gas irgendwann mal wieder vielleicht einigermaßen normalisieren werden. Ja, das ist ja beim Kunden, sage ich mal, oder beim Otto Normalverbraucher noch gar nicht angekommen, was sich da momentan abspielt.
Oh, das müssen wir uns merken, diesen Satz, dass das noch nicht angekommen ist. Das diskutieren wir später. Auch was Sie noch für Maßnahmen haben. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Schwimmbadschließung, weil wir natürlich auch besprechen wollen, was hat das hier in der Gemeinde eigentlich ausgelöst. Und wir haben mal ein paar Stimmen, natürlich nicht repräsentativ, gesammelt. Eva Maria Götz war in Kühlsheim unterwegs.
Also das finde ich ganz schlecht, weil hier auf jeden Fall die Leute alle ihren Schwimmbad brauchen und man sollte das schon auflassen. Man hätte da auf jeden Fall andere Lösungen finden können, wie das Schwimmbad jetzt zuzumachen.
Es ist einfach für die Gesundheit auch und somit würde ich dafür sein, dass sie offen bleiben.
Und für die Kinder, die brauchen doch was, dass sie schwimmen und sich bewegen können. Das ist doch notwendig.
Ja, das finde ich natürlich schade. Gerade für die Kinder, weil sie ja hier sonst keine Möglichkeiten haben, sich sportlich zu betätigen.
Verstehe, kann ich schon, aber es kostet viel Geld. Aber es ist natürlich schade für alle Schwimmer, gerade auch für die Nichtschwimmer, die schwimmen lernen sollen. Die haben halt immer im Schwimmbad den Schwimmunterricht gehabt.
Klar, man weiß, man muss die Energie sparen, aber es gibt, glaube ich, auch andere Stellen, wo man vielleicht die Energie mehr sparen könnte.
Ja, Begeisterung klingt anders, aber es ist natürlich auch verständlich, dass das als ein harter Schritt gesehen wird. Julia Schindler, Sie sind Lehrerin hier an der Gemeinschaftsschule, und zwar Sportlehrerin. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie Sie Ihren Sportunterricht umorganisieren. Was sind so Ihre Gedanken?
Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Zum einen inhaltlich, weil man gewissen Bereichen aus dem Bildungsplan schlicht nicht gerecht werden kann, wenn es kein Schwimmbad gibt. Zum anderen ist es auch so, dass wir in unserem Plan, als wir den gemacht haben, schon noch damit gerechnet haben, dass wir das Schwimmbad nutzen können. Das heißt, manchmal gibt es jetzt 3 Sportgruppen für 2 Sportstätten. Oder im Extremfall, das trifft uns zweimal, gibt es 4 Sportgruppen für 2,5 Sportstätten. Man könnte die Turnhalle mit 2, also die hier in der Kaserne gelegene Turnhalle mit 2 Sportgruppen nutzen. Das hat aber den Nachteil, dass die Wand in der Mitte das Fußballfeld und das Volleyballfeld in der Mitte teilt. Und das ist natürlich, wenn man von den Spielen ausdenkt, auch nicht die sinnvollste Lösung.
Das muss man erstmal verstehen. Also wenn das Schwimmbad zu ist, dann drängt sich alles in den Sporthallen, dann ist der Sportunterricht insgesamt berührt.
Genau, wir haben mehrere Sportstätten, die Turnhalle an der Schule, eine Turnhalle in der Kaserne, die wir nutzen können und eigentlich eben auch noch das Schwimmbad und im Sommer auch noch den Sportplatz. Ja. Den konnte man bis jetzt vielleicht nutzen, aber bei dem Wetter ist die Nutzung natürlich sehr eingeschränkt.
Soviel ich weiß, haben Sie gerade den ersten Elternabend für dieses Schuljahr hinter sich. Da wird das wahrscheinlich auch Thema gewesen sein, dass der Schwimmunterricht ausfällt. Und Sie werden vielleicht ein Gespür dafür entwickelt haben, wie wichtig dieses Thema Schwimmen in der Elternschaft heute ist.
Ja, das brennt den Eltern schon unter den Nägeln, weil sie jetzt mehrere Jahre hatten, wo wir als Schule kaum Schwimmunterricht machen konnten. Natürlich hat uns erst Corona getroffen, da konnte niemand was dafür. In den 2 Jahren war der Sportunterricht ja noch weniger aufgestellt als der Unterricht als solcher, weil man nur draußen Sport machen durfte oder nur ohne Kontakt. Oder da gab es ganz viele Einschränkungen. Und jetzt, wo man es wieder darf, kommt quasi die nächste Einschränkung. Das sind die Eltern und die Kinder natürlich auch sehr enttäuscht.
Mhm. Wenn Sie das mal anschauen, was das für Folgen hatte für das Schwimmniveau, nehmen wir nur Ihre Grundschüler von Klasse 1 bis Klasse 4. Was hat das für Folgen gehabt, diese lange Pause durch Corona?
Ja, man hat an ganz anderer Stelle den Unterricht angefangen. Sonst war das so, wenn wir Erstklässler bekamen, dass sicher ein Drittel schon schwimmen konnte, weil sie schon in den Schwimmkursen der DLRG war. Die konnte man natürlich, mit denen konnte man ganz anders starten, als wenn man jetzt eine Klasse hat, in der 2 Drittel nicht Schwimmer sind. Da muss man sich schon ganz andere Dinge überlegen.
Werden Sie da mal genauer? Was heißt das, sich ganz andere Dinge überlegen?
Also wenn wir den Schwimmunterricht quasi in normalen Zeiten durchgeführt haben, war das so, man hat eine Schwimmer- und eine Nichtschwimmergruppe gebildet und schon da kam die DLRG auch mit ins Boot, weil man das natürlich nicht alleine kann, das ist viel zu gefährlich. Man nimmt sich eine zweite Person mit, die kam meistens von der DLRG, einer hat die Schwimmergruppe betreut und einer die Nichtschwimmergruppe. Meistens war das eben so, dass man nur noch eine relativ kleine Nichtschwimmergruppe hatte und die hat es dann im Lauf dieser Einheit Schwimmen meistens zum großen Teil geschafft, Schwimmen zu lernen. Schwimmen in der Klasse ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil die Kinder sich gegenseitig anfeuern, weil die am Beispiel lernen. Also die lernen nicht nur durch uns als Lehrer, sondern die lernen eben als Lerngruppe. Und wenn man dann so viele Nichtschwimmer hat, dann ist dieses Lernen an der Gruppe einfach viel schwerer, weil zum einen der Schritt viel größer ist zu den Schwimmern und weil auch das nicht mehr so ist, dass das schon viele können und ich das unbedingt will, sondern ich befinde mich ja dann in der Gruppe von ganz vielen, die das noch nicht können.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie benennen, denn dann geht es ja in diesem Moment, wo es einem Kind gelingt, zum ersten Mal zu schwimmen, nicht ums Schwimmen allein, sondern es ist mehr.
Natürlich.
Es geschieht etwas.
Ja. Das Ankommen in der Gemeinschaft, das Sichbefinden in der Gemeinschaft, das ist für eine Klassengemeinschaft was Tolles.
Kann man das ersetzen im Sportunterricht durch andere? Ja, klingt ja fast wie so Initiationsriten. Irgendetwas, was einem zum allerersten Mal gelingt. Vielleicht über den Bock springen oder solche
Dinge. Grundsätzlich glaube ich das schon, dass man das kann. Man kann das auch bei Spielen, also man kann das auch bei Kooperationsspielen schon erreichen. Aber das Schwimmbad ist da noch eine ganz besondere Nummer.
Ja. Sie haben die DLRG genannt, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Die wird heute in unserer Sendung eine prominente Rolle spielen. Einmal, weil es natürlich darum geht, Beobachtungen hinzuzunehmen, wie es um den Schwimmunterricht überhaupt in Deutschland steht. Aber auch, um das Kühlsheimer Modell zu verstehen, wo die DLRG vor allem mit ehrenamtlicher Arbeit eine große Rolle spielt. Wir wollen aber erstmal die Präsidentin der DLRG in Schleswig-Holstein begrüßen, Ute Vogt. Guten Tag, Frau Vogt.
Ja, guten Tag. Grüße Sie, Herr Wiebke.
Wenn Sie das mal versuchen zu verallgemeinern, was Sie von Julia Schindler gehört haben, was wäre da Ihr erster Gedanke?
Naja, dass Schwimmen eine Kulturtechnik ist wie das Lesen, das Schreiben und das Rechnen. Das gehört einfach zur Ausbildung dazu. Und mir hat die Beschreibung von Frau Schindler sehr gut gefallen, weil im Grunde deutlich wird, dass Schwimmen lernen ja auch das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt. Und im Gegensatz zum Bockspringen, was vielleicht der ein oder andere nie schafft, weil es einfach die Angst zu groß ist oder der Bock zu hoch oder man einfach nicht so beweglich ist. Das Schwimmen lernen kann jeder. Der eine kann es gut, der andere kann es vielleicht nicht so toll. Aber es ist eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann und wo man ja einfach stärker dazugehört als bei vielleicht mit dem Geräteturnen oder so, wo es dann doch ja andere Anforderungen hat, vielleicht an die Physiologie.
Mhm. Frau Vogt, es ist schade, dass ich Sie jetzt nicht sehen kann, denn ich hätte Ihnen gerne in die Augen geschaut bei diesem Satz, dass das eine Kulturtechnik ist, so wie Lesen und Rechnen und Schreiben.
Ja.
Meinen Sie das wirklich?
Ja, ich meine das wirklich. Und in meiner Schulzeit, wie man vielleicht noch hört, bin ich ja in Wiesloch groß geworden, nicht so ganz weit von Kühlsheim weg. Und wir hatten natürlich ein Lehrschwimmbecken. Und da war das selbstverständlich, dass ein Schwimmbad dazugehört und das auch zur Ausbildung gehört. Und wenn Sie die Lehrpläne anschauen in den Bundesländern, dann ist nach wie vor das Schwimmen immer in jedem Lehrplan vorgesehen. Bloß die Länder lassen die Kommunen da alleine bei der Frage, wie kann ich das Schwimmen dann vor Ort organisieren.
Ja, aber trotzdem, ich würde behaupten, wenn man nicht rechnen kann und wenn man nicht schreiben kann, dann wird man größte Mühe haben, in unserer Gesellschaft zu bestehen und seinen Platz zu finden. Wenn man nicht schwimmen kann,
naja,
ist das dann vergleichbar?
Das ist auf jeden Fall, kann das lebensgefährlich sein. Und es ist auch eine motorische Bildung. Und das ist jetzt keine Erfindung von mir alleine, dass ich das für eine Kulturtechnik halte. Da können Sie schon bei den alten Griechen schauen. Da gab es so Sätze wie, ach, er ist nicht gebildet, er kann nicht einmal schwimmen. Also da gehörte das einfach sehr früh schon dazu, dass man gesagt hat, auch eine körperliche Bildung ist ein Teil der Bildung. Klar, Lesen und Schreiben ist sowas, was ich im täglichen Leben vielleicht häufiger brauche als das Schwimmen lernen. Aber das Schwimmen lernen bildet mich ja auf andere Weise, weil es auch die Körperlichkeit fördert und wie gesagt, am Ende mein Leben retten kann, wenn ich schwimmen kann.
Ja, das wollen wir auf jeden Fall zur Diskussion stellen, ob Sie in diesem Punkt recht haben oder nicht. Ist das Schwimmen eine so bedeutende Kulturtechnik? 00800 4464 4464 wäre unsere Nummer für Ihre Beiträge, die wir nachher aufgreifen möchten. Oder agenda@deutschlandfunk.de. Wir bleiben bei der DLRG. Stefan Grimm, aktiv hier in der Ortsgruppe Kühlsheim. Ja, und jetzt müssen wir dazu sagen, dass Sie vermutlich sowas haben wie ein zerrissenes Herz in dieser Frage, denn Sie waren bis vor kurzem hier auch gewählter Gemeinderat und folglich auch beteiligt an der Schließung des Bades.
Genau, so ist es. Letztendlich schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Einmal das der DLRG, wo wir natürlich das Schwimmbad sehr vermissen und das auch für uns als Verein eine existenzielle Bedrohung ist. Zum anderen, als Gemeinderat musste ich diese Entscheidung auch mittreffen und sehe natürlich auch die Kostensituation und auch die politische Lage, dass wir im Prinzip in Deutschland gerade aufgefordert sind, an allen Ecken und Enden Gas einzusparen. Und wir sind da sehr früh und sehr vorbildlich, sage ich mal, vorgeprescht Ich bin allerdings da auch ein bisschen enttäuscht von der Großwetterlage, dass nach wie vor Gaskraftwerke am Laufen sind und Strom exportieren und da gute Gewinne machen. Aber wir als kleine Kommune jetzt hier solche harten Einschnitte verkraften müssen und den anderen zuschauen.
Also zweifeln Sie inzwischen, ob das klug war, so früh die Schließung zu verkünden?
Ich sag mal, wir hatten bisher ein Defizit von diesem Schwimmbad mit 70.000 bis 90.000 Euro, wenn ich so die letzten Jahre anschaue. Das ist für die Größe des Schwimmbads und für die Kommune eine Top-Leistung. Haben wir auch nur geschafft, weil Stadtverwaltung, Bürgermeister, DLRG, auch der Förderverein, den es gibt, alle zusammengeholfen haben und extrem viel Ehrenamt hier reingeflossen ist. Andere wären froh, sie hätten nur so ein kleines Defizit. Aber der Bürgermeister hat es ja ausgeführt, wenn 44% des Gases der Stadt Külsheim hier ins Schwimmbad fließen und die Gaspreise jetzt einfach explodieren und wir auch keine fixierten Gaspreise hatten, dann wird dieses Defizit gigantisch hoch werden. Und da ist es relativ leicht, als Gemeinderat zu sehen, dass das die Kommune alleine nicht stemmen kann. Und da die Bäder auch in den letzten Jahren von der großen Politik relativ vernachlässigt wurden und man als Kommune im Prinzip auf den Kosten alleine sitzen blieb und man keine politische Unterstützung hatte, haben wir da auch keine Hoffnung gesehen, dass das diesen Herbst anders sein sollte.
Ja, also wir haben jetzt schon einen ersten Eindruck davon, dass wir, indem wir uns heute in einem leeren Schwimmbad treffen, im Grunde wie durch ein Brennglas schauen, wie jetzt alles mit allem zusammenhängt. Und irgendwann wird man sich dann auch in Külsheim die Frage stellen müssen, wie kriegen wir es irgendwann wieder auf? Wir gehen in die 10.30 Uhr Nachrichten rein und vorher nochmal die Einladung an Sie. 00800 4464 4464 wäre die Nummer für Ihre Beiträge oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda: Licht aus, Schwimmbad zu. Die Energiekrise zwingt Kommunen zu drastischen Schritten. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast im geschlossenen Hallenbad oder genauer gesagt im leeren Becken der Gemeinde Külsheim im Main-Tauber-Kreis. Wir möchten auch von Ihnen wissen, wie es um die Situation der Schwimmbäder in Ihrer Umgebung steht, wie es um den Schwimmunterricht steht und natürlich auch, was Kommunen sonst tun können, um Energie zu sparen. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons und über agenda@deutschlandfunk.de erreichen Sie uns auch. Jetzt müssen wir mal Elke Geiger-Schmidt, Sie sind die Kämmerin hier in der Gemeinde Külsheim, schnöde über Geld sprechen. Wir haben ja gehört, Herr Grimm von der DLRG sagte, Sie haben ein jährliches Defizit von 70.000 bis 90.000 Euro. Da muss man, glaube ich, hinzufügen, Defizite produziert jedes Hallenbad. Das ist eine Zahl, mit der Sie eigentlich zufrieden sein konnten.
Diese 90 bis 100 sind es in letzter Zeit, wurde im Gemeinderat auch gerne gegeben. Das stand nie zur Diskussion. Wir sind aber nun mal eine kleine Gemeinde mit 5.300 Einwohnern und können jetzt nicht einfach 200.000, 300.000 in so ein Schwimmbad stecken. Aber die 100.000, das war der Wille des Gemeinderats.
Ja, nun klettern die Gaspreise und auch wenn sie irgendwann wieder öffnen möchten, wird das Auswirkungen haben, weil sie das Gas teurer einkaufen müssen und dann wahrscheinlich über die Eintrittspreise nachdenken müssen.
Ganz sicher, das ist eine der Stellschrauben. Wir werden auch darüber nachdenken, ob wir die Gesamttemperatur vielleicht 2-3 Grad absenken. Aber wir hoffen auch, durch das, dass mittlerweile Schwimmbäder in aller Munde sind, dass auch die Politik irgendwie reagiert und so eine kleine Kommune wie Külsheim nicht ein Schwimmbad für die ganze Region zur Verfügung stellen kann, ohne dass uns Land oder Bund dabei helfen.
Das ist etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Wenn Külsheim sagt, Schwimmbad zu, dann berührt das nicht nur Menschen in ihrer Gemeinde, sondern eben eine ganze Region. Haben Sie das denn abgestimmt mit den Nachbargemeinden?
Nein, haben wir nicht abgestimmt. Wir haben bestimmt 5, 6 DLRGs der Umgebung, aber wir haben das nicht abgestimmt, nein.
Vielleicht Ute Vogt, Präsidentin der DLRG, wäre das auch nochmal ein Punkt für Sie, zu schauen, wie kriegt man eigentlich Sparen so hin, dass die Infrastruktur der Schwimmbäder insgesamt bundesweit nicht ganz wegbricht?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also was ich bisher noch nicht verstanden habe, ist, es gibt regionale Gewerbegebiete, also interkommunale Zusammenarbeit, wenn es um Gewerbe geht. Aber man könnte ja auch mal interkommunal zusammenarbeiten, wenn es um Bäder geht. Weil es ist ja so, dass durchaus mehrere Schulen so ein Bad nutzen könnten. Und klar, dass so eine kleine Gemeinde da an die Leistungsgrenze kommt. Aber wir finden schon auch als DLRG, dass es da ja einen Auftrag braucht, auch an Bund und Länder, da stärker sich zusammenzubinden und Initiativen zu fördern, die zum Beispiel gemeinsam Bäder betreiben. Oder eben auch, weil vorhin wurde ja mal gesagt, alles hängt mit allem zusammen, in der Tat mal eine Initiative zu ergreifen, dass Bund, Länder und Gemeinden zu einem runden Tisch Bäder zusammenkommen und überhaupt mal sagen, wo sind die Bäder, die wir für die Schulen brauchen, und dann quasi flächendeckend so eine Planung machen und wo ein Bad auch benötigt wird für die Schulen jeweils und daraufhin dann sagt, okay, und die Finanzierung, wie wird die geleistet? Ja. Denn im Moment macht der Bund ganz viele Investitionsprogramme, ganz oft, also wirklich auch gut für die Sportstätten, aber überhaupt nicht gezielt, überhaupt nicht geplant. Und die reichen Kommunen greifen dann nochmal zu. Und die, die eh wenig Geld haben, haben dann Schwierigkeiten. Also insofern wäre so eine konzertierte Aktion, erstmal erfassen, wo braucht's die Bäder, und dann, wie kann man den Kommunen beim Betrieb der Bäder auch helfen, damit die auch dauerhaft zur Verfügung stehen.
Ja, Thomas Regelmann, da muss ich Sie als Bürgermeister nochmal fragen, ob Sie sich einen solchen Prozess vorstellen könnten. Also, dass Sie sich zusammentun mit den Nachbargemeinden und angenommen, Sie hätten es anders entschieden und Sie hätten gesagt, das Schwimmbad bleibt auf und die anderen Gemeinden nutzen es mit, dann hätten Sie dafür ja wahrscheinlich was bekommen wollen.
Ja, sicherlich. Also grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich sehr gut, weil natürlich immer mehr Bäder auch geschlossen werden, auch bei uns in der Region. Und der Druck natürlich auf die anderen, auf die Verbliebenen entsprechend dann halt auch steigt. Also wir sind natürlich jetzt mal eine der kleineren Gemeinden bei uns im Landkreis. Und selbst wenn ich in die Region halt rausgucke, jetzt unsere Nachbargemeinde, Große Kreisstadt, die haben auch nur ein kleineres Schwimmbecken. Die Kreisstadt selber bei uns hat überhaupt kein Hallenbad mehr jetzt seit ein paar Jahren. Ja, und dann gibt's halt noch im südlichen Landkreis halt privaten Träger.
Na, und die das alle, ist dann ein Spaßbad.
Ja, aber auch mit einem Sportbecken dabei, explizit. Ja, und letztendlich, das ist die große Herausforderung. Sie haben verschiedene Träger, nicht nur öffentliche, sondern auch private, die halt auch ein Sportbecken und so weiter haben. Und das, was vorhin auch die Frau Schindler angesprochen hat, es steht halt nun mal im Bildungsplan drin, ja, Schwimmunterricht, aber es können immer weniger Kinder einfach schwimmen, weil einfach weniger Einrichtungen halt da sind, ja. Und wenn Sie Sportleistungskurs irgendwo auf dem Gymnasium haben, da gehört das halt auch mit dazu, ja.
Mir geht gerade durch den Kopf, und vielleicht, Ralf Braun, sind Sie der Richtige, um das zu beantworten, als Geschäftsführer der Stadtwerke hier in Kühlsheim, ob nicht eine aktive Bürgerschaft sagen könnte, die 20%, die kriegen wir hin in den Privathaushalten, und dafür können wir das Schwimmbad offen halten. Dazu müsste man aber etwas darüber wissen, was die Privathaushalte im Moment machen. Sie werden es wahrscheinlich wissen, weil es vermutlich bei den Stadtwerken doch so einen großen Zähler gibt, oder?
Ja, den Zähler haben wir, aber man muss tatsächlich sagen, dass aufgrund des Jahresverlaufs beim Klima momentan noch nichts zu erkennen ist, dass die Kunden tatsächlich sparen. Wir hatten seit März, April eigentlich hier kaum noch eine Heizperiode. Der Gasverbrauch ist nach unten gegangen. Ob der jetzt tatsächlich auf Einsparungen zurückzuführen ist, möchte ich an der Stelle noch bezweifeln. Was wir wissen, die Kunden haben tatsächlich oder überlegen jetzt sogar noch, obwohl es kalt ist, die Heizung in Betrieb zu nehmen und sie noch auszulassen. Der Wille ist da. Aber die Frage ist, wenn es wirklich kalt wird, ist der Kunde schon so weit, da ist jeder gefordert, da ist jeder gefragt, was zu tun. Und wir sind zuversichtlich, dass es hier auch viele vernünftige Bürger und Bürgerinnen gibt, aber Aussage dazu treffen kann man derzeit noch nicht.
Ich hatte gehofft, dass Sie ein bisschen was sagen können, weil ja doch die vergangene Woche ganz schön kalt war und viele vor der Frage standen zu Hause, mache ich die Heizung an oder nicht? Das werden Sie doch an Ihrem Zähler gesehen haben.
Ja, in dieser Woche, wir können es tatsächlich noch nicht sagen. Also es ist wirklich so, wir haben geschaut, ich habe auch explizit die Zahlen gestern nochmal mir geben lassen. Es ist kaum eine Veränderung zu erkennen, aber es war kalt, aber wir passen noch in das langjährige Mittel rein. Von dem her sind die Verbräuche noch annähernd, wie wir es über einen Fünfjahresverbrauch sehen.
Ja, und wahrscheinlich wird Frau Geiger-Schmidt als Kämmerin von Kühlsheim irgendwann mit Ihnen als Geschäftsführer der Stadtwerke darüber reden müssen, was denn künftig das Gas für das Schwimmbad hier kostet, oder?
Ja, das Thema hatten wir ja schon. Die Stadt Kühlsheim hat ja mit uns auch für das nächste Jahr im Endeffekt schon Verträge abgeschlossen, wo wir die Preissteigerungen kennen, die momentan am Markt vorhanden sind. Was ja letztendlich an der Stelle auch mit dazu geführt hat, dass man an der Stelle sagt, es geht momentan nicht. Wir haben gemeinsam mit der Stadt schon sehr viel getan die letzten 10 Jahre. Wir haben die Heizungsanlage hier vor 10 Jahren etwa modernisiert mit einem modernen Blockheizkraftwerk, was damals jeder empfohlen hat und wo wir immer noch überzeugt davon sind. Aber es konnte keiner die Entwicklung bei den Preisen sehen, die jetzt kurzfristig über uns alle hereingebrochen sind. Und wir sind auch als Stadtwerk überhaupt nicht glücklich mit der Entwicklung.
Aber was würden Sie denn jetzt der Gemeinde raten? Ist das ein kluger Schritt gewesen, das Schwimmbad für die Saison zuzulassen?
Aus meiner Sicht ist es ein kluger Schritt, den die Kommune tun kann. Da die Kommune tatsächlich, wie ich weiß, schon an vielen Stellen Energiesparmaßnahmen ergriffen hat, auch mit einem weitsichtigen Gemeinderat. Und nicht nur im Wärmebereich, sondern auch im Strombereich die letzten Jahre schon viele Maßnahmen gemacht haben. Und die Aufforderungen an die Kommunen sind da. Wir wollen 20% einsparen. Und viele Möglichkeiten bleiben da für eine Gemeinde wie Kühlsheim tatsächlich nicht mehr übrig.
Dann schauen wir doch mal, wie andere es machen. Nicht repräsentativ, sondern exemplarisch. Eva-Maria Götz hat mal geschaut, was es so für Sparbemühungen in Kommunen gibt.
Ja, das Thema Hallenschwimmbad, Schließung, das bewegt das ganze Land. Das wurde vor allem im Juli und August sehr stark diskutiert. Es letzten Endes schon durchgeführt haben, soweit ich das gestern überblicken konnte, ist noch relativ wenig Städte und Kommunen. Halle an der Saale hat ein Schwimmbad geschlossen. Die Stadt Uelzen in Niedersachsen hat schon Nägel mit Köpfen gemacht, genau wie Kühlsheim. Aber ansonsten gibt es eher kleinere Beiprogramme. So hat München zum Beispiel alle kommunale Saunen geschlossen. Und in München auch in den Bädern, da wird es etwas kühler. 1 bis 2 Grad hat die Stadt München die Wassertemperatur in den Schwimmbädern abgesenkt. In Köln sogar 3 Grad. Da müssen die Kölner noch ein bisschen mehr frieren. Die haben nämlich auch keinen Warmbadetag mehr und die beheizten Außenbecken, die gibt es auch nicht mehr, in diesem Winter zumindest. In Hannover müssen dafür die Leute kalt duschen. Da gibt es kaum warmes Wasser mehr in der Dusche. Aber in vielen Kommunen wird noch diskutiert, was man machen könnte. Öffnungszeiten reduzieren zum Beispiel. In Halle an der Saale schließen die beiden Bäder, die es noch gibt, zum Beispiel heute Nachmittag um 12 bzw. 13 Uhr. Oder es gibt keinen öffentlichen Besucherverkehr mehr. Aber außer dem Thema Schwimmbad gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Energie zu sparen. Weihnachten steht vor der Tür. Die Stiftung Deutsche Umwelthilfe hat den Vorschlag gemacht, dass jede Kommune nur noch einen einzigen Baum pro Stadt schmückt. Die Stadt Annaberg-Buchholz macht es ein bisschen anders. Die machen zwar noch den Weihnachtsmarkt an, aber auch mit reduzierten Zeiten. Und der Weihnachtsbaum leuchtet dann nur, wenn der Markt auch geöffnet ist. Fast in allen Kommunen gibt es übrigens reduzierte Weihnachtsbeleuchtung. Nur noch der Weihnachtsmarkt wird erleuchtet, die Nebenstraßen kaum noch oder gar nicht mehr. In Berlin zum Beispiel wird die sehr opulente Festbeleuchtung auf dem Kudamm dieses Jahr nicht mehr von der Stadt finanziert und muss, wenn es sie überhaupt geben soll, wahrscheinlich durch Sponsoren getragen werden. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Wiesbaden, gibt es keine Eisbahn diesen Winter. Und es gibt aber auch Städte, die noch eine ganz andere Idee prüfen. Freiburg und Augsburg zum Beispiel, die prüfen, ob sie ein paar Ampeln ausstellen sollen. Wenigstens nachts und an nicht so stark frequentierten Straßen. Die Liste ist nicht vollständig. Gute Ratschläge werden sicher in allen Gemeinden und Kommunen und Städten noch entgegengenommen.
Ja, vielen Dank, Eva-Maria Götz. Und dann schauen wir auch hier durch das Brennglas und auf das, was abseits des Schwimmbads geschieht. Stefan Grimm, ich würde mal mit Ihnen anfangen. Wir hatten ja schon gehört, Sie sind hier aktiv in der DLRG. Sie waren im Gemeinderat und eben auch Teil dieser harten Maßnahmen mit zerrissenem Herzen, wie wir auch gehört haben. Und Sie sind nicht mehr Gemeinderat seit ganz kurzer Zeit, weil Sie inzwischen Bürgermeister von Hartheim im weitesten Sinne um die Ecke hier sind. Was von dem, was Sie jetzt gehört haben an möglichen Maßnahmen, ist denn so, dass Sie sagen, da greifen wir auch zu?
Also viele dieser Maßnahmen ergreifen wir tatsächlich auch in Hartheim. Man muss immer nur jetzt die Größenordnung richtig stellen. Ein Schwimmbad ist natürlich was anderes wie eine Weihnachtsbaumbeleuchtung mit LEDs. Ja, vermutlich kann man mit der Energie, die wir hier einsparen, ganz Baden-Württemberg die Weihnachtsbäume mit LEDs bestücken.
Mit einem Schwimmbad?
Ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber eine LED-Birne braucht ja heutzutage kaum noch Strom. Aber so ein Schwimmbad oder Wärme braucht eben extrem viel Energie. Von daher sind diese ganzen Diskussionen aus meiner Sicht oder solche Vergleiche sehr schwierig und teilweise Scheindiskussionen. Ja, jeder zu Hause muss für sich schauen, dass er vielleicht die Temperatur etwas absenkt. Wir in den Amtsstuben sind aufgefordert, maximal 19 Grad zu heizen. Und das ist schon über den Tag gesehen ganz schön frisch. Also,
aber in Hartheim wird es Weihnachtsbeleuchtung geben?
Nein.
Weil?
Wir werden keine Straßenbeleuchtung aufhängen, um Energie zu sparen. Die Kommune muss auch aus meiner Sicht immer mit gutem Vorbild vorangehen. Ich möchte persönlich einen Weihnachtsbaum in Hartheim beleuchtet haben, aber die Straßenbeleuchtung würden wir da vermutlich abstellen.
Aber das ist der Punkt, weshalb ich nochmal nachfrage. Wenn das LED-Birnen sind, dann hatten Sie das eigentlich eine Scheinmaßnahme genannt.
Es geht aber auch viel um symbolische Werte. Ja? Jeder, der sich auskennt, sagt derzeit, wenn der Winter nicht so hart wird und mild und die Gasspeicher nach wie vor jetzt gefüllt werden können, dann könnten wir es über diesen Winter schaffen.
Ja.
So, aber den Rest des Satzes sagt irgendwie keiner. Was passiert denn, wenn der Winter tatsächlich hart wäre? Ja,
dann können Sie den Firmen, Satz ja mal vervollständigen.
Dann machen viele Firmen zu, dann werden viele Leute keine Arbeit mehr haben. Dann machen vielleicht auch Firmen zu, die dann nicht wieder aufmachen. Also das ist ja auch, sag mal, das Worst-Case-Szenario, das man bei diesen ganzen Themen auch bedenken muss. Ja? Nur ein bisschen Temperatur runterfahren, ein bisschen auf Beleuchtung verzichten, das würden wir, glaube ich, in unserem Luxus gerade noch aushalten. Aber wenn es dann darum geht, dass Einrichtungen schließen müssen, Unternehmen schließen müssen, dass Bäder schließen müssen, vielleicht die Technik beim Hochfahren nicht mehr funktioniert und dann auch langfristig zubleiben, das sind dann Themen, die dann doch schon etwas mehr wehtun.
Ja, und deswegen, so habe ich Sie jetzt verstanden, sind auch die symbolischen Aktionen, die symbolischen Sparmaßnahmen eben wie die Weihnachtsbeleuchtung wichtig, um den Ernst der Lage klarzumachen.
Sind ganz wichtig, ja.
Das wäre die Kommunikation.
Ja.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Bürgermeister Schregelmann?
Ja, vollkommen. Also da bin ich vollkommen beim Herrn Grimm. Letztendlich wird es spannend sein, ob das Gas reichen wird, wie lange wird es reichen. Und im Worst-Case-Szenario, was der Herr Grimm auch angerissen hat, schlittert vielleicht dieses Land und vielleicht auch dieser gesamte Kontinent in eine große Rezession. Na, und da werden wir uns vielleicht in 12 Monaten über ganz, ganz andere Themen unterhalten. Und aus diesem Loch werden wir vielleicht nicht wieder in 12 Monaten wieder raus sein, sondern das wird dann vielleicht 3 bis 5 Jahre dauern, dass man, sag mal, dieses Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Von daher, wie gesagt, wird es sehr, sehr spannend sein. Und es ist auch, wie gesagt, ein Zeichen, was ich vorhin angesprochen habe, es ist bei der Bevölkerung ja gar nicht so angekommen bisher, dass der Gaspreis sich verdreifacht, dass der Strompreis sich verdoppelt. Und mittlerweile, wenn Sie die ersten Untersuchungen, die sagen ja, ein Haushalt muss mindestens 2.600 Euro netto im Monat an Einkommen haben, um dauerhaft diese explodierenden Preise tragen zu können. Das Problem ist nur, dass 60% der bundesdeutschen Haushalte dieses Nettoeinkommen nicht haben. Das heißt, 60% der deutschen Haushalte werden dauerhaft diese Gas- und Strompreise nicht bezahlen können.
Das sind jetzt zwei Dinge, die müssen wir, glaube ich, auseinanderhalten. Also das eine ist, Ihre These lautet, viele haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Und ich füge hinzu, auch nicht, dass das Ihren Alltag betreffen wird und buchstäblich Ihr Portemonnaie, weil es darum geht, ob Sie Ihre Rechnungen werden bezahlen können. Aber ob dann die Tatsache, dass Sie hier zum Beispiel die LEDs ausmachen bei der Beleuchtung Ihrer Burg, ob das etwas verändert, das können Sie doch nicht wissen.
Nein, aber es ist auch, wie gesagt, bei uns bei der Burg, ja, die haben wir auch jahrelang immer beleuchtet. Ist ja auch ein Luxusproblem, gab es vor 50 Jahren auch nicht. Hat man sich halt das ein oder andere schon die letzten Jahrzehnte gegönnt. Es war ja immer schneller, immer größer, immer dicker. Letztendlich haben wir dort natürlich auch eine LED-Beleuchtung mit 5 Strahlern, die aber zusammen gerade mal 1 kW brauchen. Ja?
Also gar nichts.
Peanuts. Ja? Die Einsparung ist Peanuts, aber die Symbolik nach außen ist deutlich, jawohl, die Stadt spart.
Etwas sträubt sich da in mir, wenn ich das höre. Also das ist doch, dass wir solche Symbole brauchen, um den Ernst der Lage zu verstehen, das wäre halt für den Bürgersinn kläglich, sag ich mal so deutlich. Dass die Burg ausgehen muss, dass es nur noch einen Weihnachtsbaum gibt, damit die drastische Lage verstanden wird. Ralf Braun von den Stadtwerken, teilen Sie das?
Ja, ich teile die Einschätzung derzeit tatsächlich noch. Also wir brauchen diese Symbolik der Kommunen. Vielleicht gerade nochmal die Stadt Kühlsheim aufzugreifen. Wir haben schon vor Jahren die Straßenbeleuchtung auch auf LED umgestellt, haben dort den Stromverbrauch auf 1/4 gesenkt. Es wird trotzdem überlegt, auch hier noch an der Stellschraube zu drehen. Es ist aber über die Stunden, die man noch erreichen kann oder die Beträge, die man erreichen kann, ist jetzt nicht mehr so viel möglich, noch Einsparungen zu machen bei der LED-Beleuchtung. Aber die Kommune und auch wir als Unternehmen müssen da, denke ich, schon mit gutem Beispiel vorangehen, weil es ist so ein bisschen, wie es der Bürgermeister sagt, es geht bei vielen noch nicht an den Geldbeutel. Und die Preise sind noch für dieses Jahr noch konstant beim Gas. Und es sind viele da, die sind bereit zu sparen. Aber ob es tatsächlich wirklich im Winterhalbjahr so wird, da braucht es Vorbildfunktion. Und da sehe ich die Kommunen gefordert.
Andersrum müssen wir natürlich auch aufpassen im Winter, dass wir nicht düster werden.
Da bin ich bei Ihnen. Also ich sage als persönlich als Mensch, ich sehe schon auch, wir haben jetzt 2 Jahre Corona hinter uns mit Einschränkungen bei Weihnachtsmärkten, wenn das Thema vorankommt. Ich denke, es ist schon auch für uns als Bevölkerung wichtig, die Symbolik, die Beleuchtung zumindest in Teilen zu erhalten. Und wir wollen auch Licht.
Ja.
Dennoch können wir die ganzen Ziele nur erreichen, wenn wir alle zusammenhalten. Von dem her, denke ich, ist es ein guter Ansatz, wie es beide Bürgermeister eigentlich gesagt haben.
Julia Schindler, Sie machen ein nachdenkliches Gesicht. Ich will nochmal sagen, Sie sind die Sportlehrerin bei der Gemeinschaftsschule. Und ich denke jetzt, ohne dabei gewesen zu sein, an Ihren Elternabend. Das wird doch ein Spiegel auch gewesen sein, wie gerade, ja, was gerade in den Köpfen los ist. Haben Sie dafür eine Wahrnehmung?
Am Anfang vom Schuljahr ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da fokussieren sich ja auch die Eltern auf den Schuljahresbeginn. Und ich habe eine 1. Klasse, da ist das noch wieder mal eine ganz andere Geschichte. Da sind Bedürfnisse im Vordergrund, die auf die Kinder jetzt zukommen. Das ist eher so, wenn man mit den Eltern dann in in ein eher lockeres Gespräch geht, also nach dem Elternabend, dass dann Sorgen tatsächlich kommen oder dass auch grundsätzlich Familien sagen, ob wir das alles anschaffen, ob wir das alles leisten können, das können wir noch gar nicht sagen.
Ja, Ute Vogt, Präsidentin der DLRG in Schleswig-Holstein, vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt zuletzt gehört haben, wird es für Sie wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein, auf der Bundesebene dann ja eine Position vertreten zu können, dass auf jeden Fall alle Schwimmbäder offen bleiben müssen, oder?
Wir haben ja auch zusammen mit anderen Sportverbänden gesagt, wir wollten den Drei-Stufen-Plan, dass man sagt, nehmt erstmal die Außenbecken raus, lasst die Heizung aus. Das hat sich jetzt erledigt bei den meisten, weil einfach viele auch jetzt schon geschlossen haben, die im Freien geöffnet waren. Und der zweite Schritt ist dann lasst uns die Freizeit- und Spaßbäder schließen, und die Temperatur absenken, aber lasst, wenn es irgend geht, die Hallenbäder offen. Und ich finde schon, man hätte, das ist jetzt eine sehr frühzeitige Maßnahme, die Kühlsheim trifft. Man hätte ja auch warten können, ob der Worst Case überhaupt in dem Maße eintritt. Und ich sehe schon, dass in der Bevölkerung das Thema durchaus angekommen ist, ehrlich gesagt. Also bei mir in der Nachbarschaft, da gibt es schon Leute, die machen sich Sorgen. Die kriegen von ihren Gasversorgern jetzt den Hinweis, dass der Preis steigt. Die Stromversorger schreiben die Hinweise. Also wir sind ja nicht so als DLRG, dass wir sagen, wenn alles andere zusammenbricht, Hauptsache es gibt noch Bäder. Also wenn es zum Worst Case kommt, dann sind wir auch dabei, dass wir da nicht auf Biegen und Brechen ausgerechnet dann am Bad festhalten können. Aber wenn der Worst Case noch nicht eingetreten ist, dann sollte man jetzt nicht alles schon quasi im Vorab schließen, weil wir wirklich, es war ja eben die Rede davon, auch das Corona-Thema haben. Wir haben zwei Jahrgänge, die keinerlei Ausbildung hatten. Das türmt sich auf.
Frau Vogt,
und,
das werden wir nachher nochmal aufgreifen. Sollen wir jetzt den Worst Case schon vorwegnehmen oder sollten wir es nicht? Wäre nochmal eine Idee für unsere Hörerinnen und Hörer. 00800 4464 4464 ist die Gelegenheit. Oder Sie schreiben eine schnelle Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Nach den 11 Uhr Nachrichten sind wir zurück in Kühlsheim.
Deutschlandfunk. Agenda.
Auch in den verbleibenden 25 Minuten von Agenda wird dies hier ein Hallenbad bleiben, geeignet allenfalls für Trockenübungen. Das Wasser ist abgelassen. Das Bad bleibt zu in diesem Herbst und Winter. So hat es die Gemeinde Kühlsheim in Baden-Württemberg beschlossen, um Energie einzusparen. Aus dem leeren Becken begrüßt sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und wir sprechen heute darüber, zu welchen drastischen Schritten Kommunen gezwungen sind, um weniger Gas und Strom zu verbrauchen. Wir hatten vor den Nachrichten Beschreibungen des Ernstes der Lage, ob alle das verstanden haben. Ralf Braun von den Stadtwerken hier in Kühlsheim, mich würde interessieren, weil das ja etwas ist, was im Grunde dann alle die Verantwortungsträger sind, dass sie sich überlegen müssen, was ist eigentlich eine geeignete Kommunikation? Also wie kann man über die Situation, so wie sie jetzt ist, sprechen und muss dabei gleichzeitig auf so einer ganz scharfen Kante balancieren, dass man einerseits den Ernst der Lage benennen möchte, andererseits dann natürlich aber auch ja keinen Alarmismus oder erst recht keine Angst produzieren möchte.
Also ich denke, es wäre jetzt der falsche Weg, Panik zu machen. Also wir dürfen nicht immer dazu neigen, von Extremfällen auszugehen. Der Bürgermeister Grimm hat es ja vorhin angesprochen, was passiert, wenn der Extremwinter kommt. Ich denke, das sind Themen, die könnte man schwarz malen, muss es aber nicht. Ich denke, momentan ist die Gasversorgung ist noch gesichert, der Strom ist auch genügend da. Man sieht, die Speicher füllen sich, auch wenn Nord Stream 1 seit Anfang September nicht mehr läuft. Da ändert sich jetzt auch mit den Ereignissen von gestern nichts. Es ist nur wichtig, dass man immer wieder erinnert, dass jeder überlegen soll, wo kann ich meinen Teil dazu beitragen, wo kann ich selber vielleicht ein bisschen von meinem großen Komfort runterschrauben, den ich habe. Also wir versuchen das als Unternehmen schon länger. Wir haben bei unserem zweiten Gesellschafter im Stadtwerk Tauberfranken auch seit über einem Jahr eine Klimaschutzmanagerin angestellt, die dort schon auch die Kommunen berät, wo können die Kommunen anfangen, noch zusätzlich einzusparen, zu dem, dass sie ohnehin schon einsparen. Wir versuchen das auch durch regelmäßige Inputs in der öffentlichen Kommunikation Richtung unseren normalen Privatkunden zu tun. Und einfach, es muss jeder einfach ein bisschen dazu beitragen. Und ich bin der Überzeugung, jeder kann im privaten und im geschäftlichen Umfeld dazu beitragen. Es darf nicht sein, ich spare daheim. Aber in der Firma interessiert es mich nicht, lasse ich unnötiges Licht brennen oder mache die Heizung an im Büro und mache die Fenster auf. Da muss jeder jetzt mal ein bisschen auch gucken, was mache ich, und dann läuft es.
Da wird Stefan Grimm nicht widersprechen. Sie hatten ja auch eben von den Risiken und Nebenwirkungen eines möglicherweise strengen Winters gesprochen. Und trotzdem weiß ich, dass Sie gerne nochmal, wo wir hier im Schwimmbad sind, über die Kinder sprechen wollen.
Genau, weil bei denen sind wir im Prinzip schon in der Worst-Case-Lage. Normalerweise würden heute Abend um 18 Uhr 60 bis 80 Kinder hier Schwimmunterricht machen. Um 19 Uhr kommen dann 30 Jugendliche dazu und um 20 Uhr 20 Erwachsene. Ja, das fällt dieses Jahr auf jeden Fall aus. Und man muss sehen, dass wir die letzten zwei Corona-Jahre auch sehr eingeschränkt Ausbildung machen konnten. Samstags kommen dann noch Anfängerschwimmkurse dazu, wo wir den Kleinen überhaupt mal das Schwimmen beibringen. Aber nur mit einem Anfängerschwimmkurs ist es leider nicht getan. Man muss üben, üben, üben. Ja, und ohne dieses Üben wird man nicht zu einem Schwimmer. Jetzt darf sich jeder mal vorstellen, wie sich der Sommerurlaub anfühlt, wenn jedes Bad, jeder Pool, der irgendwo zu Hause steht, eine tödliche Falle wird. Ob dann der Urlaub in Italien am Meer nach wie vor so Spaß macht wie jetzt, wo Schwimmen, Frau Vogt hat es vorhin gesagt, quasi ganz normal ist und dazugehört wie Fahrradfahren. Wenn keine Schwimmer mehr da sind, haben wir auch keine Rettungsschwimmer mehr, keine Ausbilder. Und das ziehen wir jetzt seit 3 Jahren dann mit. Sprich, auch wenn die Lage sich wieder normalisiert, wird es nicht so leicht sein, diesen Stau aufzuheben und die 3 Jahrgänge, die uns jetzt fehlen, wieder zu ordentlichen Schwimmern zu machen.
Gut, dass Sie die Rettungsschwimmer ansprechen. Und man muss hinzufügen, weil wir das noch nicht genügend behandelt haben, dass es hier eine ganze ehrenamtliche Struktur rund um dieses Hallenbad gibt. Menschen sitzen ehrenamtlich an der Kasse, machen Aufsicht, sind eben Rettungsschwimmer. Ist das eine labile Struktur? Also ist das Ehrenamt durch solche Entscheidungen auch betroffen oder sogar gefährdet?
Natürlich, das ist ganz, ganz kritisch. Corona, habe ich schon zitiert, ist für das Ehrenamt Gift gewesen, für die Vereinsarbeit. Viele Aktionen konnte man in Vereinen nicht mehr durchführen und müssten jetzt eigentlich wieder langsam anlaufen. Bei uns in der DLRG fällt uns das jetzt schwer. Ohne Wasser wird es schwierig, Schwimmausbildung zu machen, sich im Wasser zu tummeln. Sprich, uns fehlt jetzt das dritte Jahr. Uns fehlen 3 Jahrgänge an Ausbildern, an Rettungsschwimmausbildern. Und wir wissen noch nicht, ob die alle, wenn es wieder normal wird, auch zurückkommen. Für einen Anfängerschwimmkurs haben wir typischerweise 10 Ausbilder hier im Becken stehen, hier im Flachwasserbereich. Der ist 1,20 Meter tief, weil die 6- bis 7-Jährigen, die Anfängerschwimmkurse machen, hier noch nicht stehen können. Mhm. Sarkastisch sage ich jetzt mal, der nächste Schwimmkurs, der hier stattfindet, haben wir dieses Problem nicht, weil dann sind die Kinder 9 oder 10 und denen steht das Wasser nicht bis zum Hals. Aber uns Ausbildern, die draußen stehen, denen natürlich, weil das werden weniger. Die Anforderungen, was Schule angeht und so weiter, die Nachmittage werden immer voller. Es bleibt immer weniger Freizeit und das ist für alle Vereine ein Riesenthema. Und jetzt halt hier explizit für die DLRG dann noch ein Thema mehr.
Sie haben jetzt von den vergangenen 2, 3 Jahren gesprochen. Julia Schindler, bei Ihnen ist es so, weil Sie einige Jahrzehnte, wenn ich das sagen darf, Erfahrung haben als Sport- und Schwimmlehrerin, dass Sie schauen können, was sich eigentlich bei den Kindern in ihrem Verhalten im Wasser verändert hat. Haben Sie darüber mal nachgedacht, was da eine etwas längere Entwicklung war?
Ja, zum einen sieht man das tatsächlich an der Schwimmfähigkeit. Also wir hatten so vor vielleicht 15 Jahren vierte Klassen, da konnten nahezu alle Kinder schwimmen. Also hört sich unglaublich an, aber dadurch, dass die eben ganz häufig schwimmen konnten, haben wir es geschafft, mit der DLRG natürlich, dass die Kinder nach Klasse 4 fast alle schwimmen konnten. Heute werden wir das nicht mehr erreichen, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Es wird nur ein kleiner Teil schwimmen können und man wird auch ganz anders, wenn es mal wieder geht, in dieses Schwimmbad gehen. Man muss viel mehr aufpassen auf Kinder, die dann vielleicht doch mal ins Wasser fallen, die dann ins Wasser springen, weil Wasser ja an sich was Tolles ist. Also man muss an einem ganz anderen Punkt ansetzen, als man das all die Jahre musste.
Aber was mich noch interessiert, vorhin sagten Sie ja, dass Sie, wenn Sie das erste Mal hier hingehen mit einer frischen Klasse, dann erstmal schauen, also wer kann schon schwimmen und wer kann es noch nicht. Die, die es schon können, konnten die darauf zählen, dass Eltern sich das zutrauen, den eigenen Kindern das Schwimmen beizubringen?
Sie meinen all die Jahre zuvor?
Ja.
Nee, wir haben da tatsächlich auf die Schwimmkurse der DLRG zurückgreifen können, die eben schon im vorschulischen Bereich stattgefunden haben und dann dieses Drittel quasi dankend entgegennehmen und mit uns in den Schwimmunterricht nehmen.
Weil das wäre ja auch nochmal ein Punkt, dass man sagen kann, also wenn es zwar im Curriculum steht, dass der Schwimmunterricht obligatorisch ist, aber er kann faktisch nicht umgesetzt werden, ja, dann müsste man es doch Ute Vogt von der DLRG-Präsidentin dort den Schulen realistischerweise von der Schulter nehmen.
Naja, das ist ja, hat ja Frau Schindler gesagt, wir als DLRG versuchen wir das, aber da sind wir wieder beim Punkt, dazu brauchen wir auch Wasserflächen. Und wenn die waren gesperrt durch Corona 2 Jahre lang und sind jetzt gerade wieder offen. Wir haben diesen Sommer mehr Kurse angeboten als je zuvor, weil viele Ortsgruppen zusätzliche Angebote gemacht haben, weil es einfach dringend nötig war. Und deshalb, wie gesagt, sind wir ja aber genauso auf die Wasserflächen angewiesen, übrigens ebenso wie die Eltern, die versuchen wollen, ihren Kindern das Schwimmen selbst beizubringen. Ist ja durchaus eine Möglichkeit, aber auch die brauchen die Wasserflächen dazu. Und ich erlebe auch immer häufiger, dass Eltern sich das in dem Maße gar nicht mehr zutrauen, weil sie sich selber nicht sicher genug fühlen beim Schwimmen gehen. Und da haben die 2 geschlossenen Corona-Jahren auch bei den Eltern die außer Übung kommen lassen.
Würden Sie denn bestätigen, wenn Sie das mal versuchen, etwas großflächiger zu sagen, was Stefan Grimm gesagt hat, dass das dann auch an die Ehrenamtsstruktur rangeht und dass man aufpassen muss, dass da nicht was bröckelt?
Ja, natürlich. Wir bilden ja nicht nur die Kinder aus, sondern eben auch die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Wir haben insgesamt bundesweit 45.000 rund Aktive, die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sind. Und wir haben deutlichen Rückgang bei der Abnahme auch dieser Prüfungen gehabt, weil auch die natürlich nicht stattfinden konnten in den letzten Jahren. Und wir haben, als wir jetzt den Wasserrettungsdienst zum Beispiel an der Küste besetzen mussten, richtig die Werbetrommel rühren müssen, vor allem außerhalb der Ferienzeiten, war es echt ein Problem, weil wir einfach in den letzten 2 Jahren eine Ausbildungslücke hatten, auch bei denen, die dann sich zum Rettungsschwimmer oder zur Rettungsschwimmerin ausbilden lassen. Also das ist schon was ich bundesweit bestätigen kann.
Ja, und wenn man diesen Schein bekommt als Rettungsschwimmer, dann ist der nicht ein für alle Mal, sondern man muss das auch relativ regelmäßig erneuern.
Alle 2 Jahre muss der erneuert werden, das ist die eine Sache. Aber wie gesagt, das andere ist auch, der Herr Grimm schon angesprochen, brauchen wir ja natürlich auch die Leute, die dann wiederum ausbilden. Also es fehlt im Moment an allen Ecken und Enden. Und wir machen viel zusätzliche Angebote, Werbekampagnen, Aufrufe, damit wir genügend Leute haben, um das in Zukunft auch die Sicherheit am Gewässer sicherzustellen. Aber wie gesagt, ohne Bäder, Trockenschwimmen-Ausbildung, die rettet niemanden.
Ja, dann wollen wir jetzt mal daran gehen, zu schauen, was unsere Sendung bislang ausgelöst und bewegt hat. Andreas Stopp im Kölner Funkhaus wird zusammenfassen.
Ja, sie hat sehr viel ausgelöst und bewegt. Und Jürgen Miewiebke, das geht unmöglich in 3 Minuten. Sie stoppen mich einfach, wenn es genug ist. Einmal wird das Thema dieser ganzen Sendung prinzipiell in Frage gestellt. Maria Borg sagt, mir fehlt in der aktuellen Krisensituation gänzlich das Verständnis für derartige Themen. Noch dazu im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deutschland droht die Deindustrialisierung. Und wir beschäftigen uns mit Schwimmbädern. Natürlich muss man diese Energieschleudern schließen. Das ist die eine Seite. Auch Julia Koch unterstützt das bei allem Respekt. Die Welt steht in Flammen und es wird über Schwimmbäder diskutiert. Und die anderen, mindestens genauso groß, würde sagen 2/3 im Vergleich zu 1/3 kritischer Meinungen. Die Schließung von Sportstätten ist immer sehr kurz gedacht, schreibt Heike Schwarz. Zum Glück denken andere Städte weiter. Dresden hat im Juni mehrere Schwimmbäder aufgrund der Energiekrise geschlossen. Nach den Ferien wurden sie nach Abwägungen geöffnet wieder. Das ist eine wichtige Prioritätensetzung, die sich dann später auszahlen wird, schreibt Heike Schwarz. Ronny Mielke, ich möchte anregen, die Zeit der Schließungen des Schwimmbades dafür zu nutzen, sich mit alternativen Heizungskonzepten auseinanderzusetzen, also Solarthermien zum Beispiel. Lutz-Jürgen Dexheimer, die Schließung der Hallenbäder ist eine Schande, ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft. Die Kommunen geben so viel Steuergelder zum Beispiel aus, 50 Millionen für einen Stadionumbau in Saarbrücken. Bemerkung von mir, das können wir jetzt gerade hier nicht verifizieren, aber die Grundrichtung seiner Kritik ist klar, wie auch viele anderen. Für andere Sportarten wird mehr getan und für den Unterhalt der Schwimmhallen im Prinzip relativ wenig. Dr. Peter Selmke aus Bohren bekundet seinen Respekt für diese Kommune, die eine verantwortungsvolle, bittere Entscheidung trifft. Natürlich ist es bitter, aber der Schwimmunterricht, so schreibt er, kann eher als vieles andere in die warme Jahreszeit verlegt werden. Und für die körperliche Bewegung und Gesundheit gibt es zur Not in den Wintermonaten auch andere Alternativen, so schreibt er. Ein konkreter Tipp von Krishna Lahoti, der uns nicht überrascht. Sie schreibt, ich ziehe lieber einen Pulli und eine lange Unterhose zu Hause mehr an, als auf die Möglichkeiten des Bades zu verzichten. Hinweis auch auf die ältere Bevölkerungsschicht. Menschen über 80 Jahren machen nicht mehr sehr viel an Sport, aber sie gehen gerne schwimmen. Das können die Älteren noch gut, körperschonend sich zu bewegen. Außerdem sind die Schwimmbadbesuche Kontaktmöglichkeiten. Man solle diesen Teil der Bevölkerung nicht geringschätzen. Ich habe schon 3 Minuten, gehen vielleicht noch 2, Jürgen Wiebeke. Warum wird es als gottgegeben angesehen, dass das Wasser eines Schwimmbades geheizt sein muss? Das sagen viele und verweisen auf den Neoprenanzug. 90% der Weltbevölkerung baden in ungeheiztem Wasser. Auch ich, schreibt Thomas Zeymann aus Freiburg, auch ich habe 1970 meinen Freischwimmer in 14 Grad kaltem Wasser gemacht. Allerletztes, wenn ein Schwimmbad aus Betrieb genommen wird, wäre es interessant zu wissen, wie viele Frauen in dem Gremium sitzen, das diese Entscheidung getroffen hat. Ein Fußballstadion zu schließen, würde vielleicht nicht die gleiche Einsparung an Heizkosten bringen, aber Geld sparen würde es auch. Anders gesagt, bei allen Sparvorhaben wird Genderkompetenz gebraucht. Ich bin noch erreichbar, wenn ihr noch mehr Hörermeldungen braucht.
Ganz herzlichen Dank, Andreas Stopp. Wir versuchen mal diesen Katalog nach und nach abzuarbeiten, mal schauen, was wir schaffen. Warum wird überhaupt geheizt? Warum kann man hier nicht im Neoprenanzug schwimmen, wenn, ich erinnere daran, was wir anfangs ja klar gemacht haben, wenn hier, um die Anlage zu erhalten, nicht sowieso irgendwann wieder Wasser eingelassen werden muss? Also es wird nicht so bleiben wie jetzt, Herr Schregelmann.
Soll denn die Neoprenanzüge dann für die mehrere hundert Kinder dann hier bezahlen, die hier dann schwimmen? Also wenn, dann muss zumindest die Wassertemperatur halt entsprechend sein. In eiskaltem Wasser funktioniert das einfach nicht. Gerade für Nichtschwimmer, die ja dann auch viel stehen, sage ich ja mal, und sich nicht so viel bewegen wie ein Schwimmer. Ja, da ist ein kaltes Wasser natürlich...
Gibt es dazu Widerspruch? Sonst können wir den Punkt als
Neopren betrachten. Hören Sie mich?
Frau Vogt von der DLRG, genau.
Genau. Neopren wollte ich noch mal was sagen. Neoprenanzüge helfen auch nicht beim Schwimmen lernen, weil die geben ja ein Stück Auftrieb. Das heißt, wer mit dem Neoprenanzug als Kind schwimmen lernen soll, der lernt es gar nicht richtig, weil man dann nicht das ganze eigene Gewicht im Wasser hat, sondern einfach auch ein ganz anderes Schwimmgefühl, als wenn man ohne Anzug schwimmt. Also das ist vielleicht für Erwachsene eine Hilfe, aber für Kinder, die schwimmen lernen wollen, auf jeden Fall leider nicht.
Gut, dann hätten wir das geklärt. Dann gab es die Aufforderung, in der Zeit der Schließung über alternative Heizungskonzepte nachzudenken. Frau Geiger-Schmidt, darf ich Sie dazu mal fragen als Kämmerin?
Das werden wir tun und haben wir auch schon getan. Im Moment haben wir den Ölkessel aktiviert, dass wir zumindest, wenn wir wieder anfangen im Frühjahr, dann ohne Gas und dann mit Öl anfangen. So eine richtige Alternative ist es auch nicht. Wir hoffen da einfach mittelfristig auf Landes- und Bundesprogramme, damit wir Hackschnitzel einbauen können oder was richtig Alternatives.
Aber so etwas ist wahrscheinlich sehr teuer, eine Umstellung, oder?
Deshalb, da muss uns jemand helfen.
Können Sie da mal eine Größenordnung nennen, damit wir eine Idee haben?
200.000 vielleicht.
Ja, das war jetzt gegriffen.
Das war wirklich gegriffen.
Nicht, dass da jemand uns versucht, auf diese Zahl festzulegen. Schwimmunterricht im Sommer im Freibad, das wurde vorgeschlagen. Frau Schindler, wie sieht's aus bei Ihnen in der Gemeinschaftsschule?
Also grundsätzlich hört sich das gut an, aber für uns würde das bedeuten, dass wir mit dem Bus bis nach Tauberbischofsheim fahren müssen. Und das Tauberbischofsheimer Schwimmbad ist auch so mit Schulen schon ziemlich ausgelastet, weil man ja da gucken muss, weil ja quasi auch die Bevölkerung schwimmen geht und man dann einzelne Bahnen nur hat. Und ich weiß gar nicht, ob wir Platz hätten. Und es ist natürlich jetzt nicht gerade nachhaltig, wenn wir diese 15 Kilometer mit jeder Klasse fahren und mit jeder Klasse wieder zurückfahren.
Ja, das ist überhaupt ein Punkt, den man sich auch nochmal klar machen muss. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das mal beschreiben möchte, was hier in der Region los ist bei den ganzen Gruppen, die das Schwimmen betrifft, wie die sich jetzt versuchen umzuorganisieren, um möglicherweise woanders unterzukommen. Stefan Grimm von der DLRG, Sie werden das sagen können.
Vielleicht kann ich da einsteigen, genau. Also wir hatten hier in Hochzeiten 9 DLRG-Gruppen im Bad, die hier trainiert haben, die hier Ausbildung gemacht haben. Die schauen sich natürlich jetzt in der Gegend um. In Lauder-Königshofen haben wir ein vergleichbares Bad, das mit einer Hackschnitzelanlage beheizt wird. Das heißt, das offen bleibt. Aber das platzt natürlich jetzt aus allen Ecken und Enden. Also auch das Külsheimer Bad war ja zu den üblichen Zeiten voll belegt. Ja, Sie können nun mal keine Schwimmausbildung mit Kindern vor 16 Uhr, vor 17 Uhr machen, da haben sie keine Ausbilder, die Kinder sind noch in der Schule und nach 20 Uhr wird es dann auch schon schwierig. Also die Zeiten sind begrenzt und man muss jetzt ein bisschen zusammenrücken. Es gibt sicherlich auch Konzepte von uns DLRG-Gruppen, dass wir sagen, wir teilen uns dann mit einer anderen Ortsgruppe eine Stunde und schauen eben, dass der Platz optimal ausgenutzt wird. Ja, aber die Bäder in der Region sind natürlich überschaubar. Wir haben dann noch einige kleinere Bäder mit 17 Zweidrittelbahnen, die dann auch flacher sind. Da ist dann, ich sag mal, richtiges Schwimmen wird da immer schwieriger. Und auch die sind natürlich schon am Anschlag. Und jedes Bad, das schließt, ist für den Nahbereich natürlich wirklich eine Katastrophe, was das Ganze angeht.
Mhm. Ihr Anliegen war es vorhin, über die Kinder zu sprechen. Aus unseren Reaktionen, Herr Schregelmann, ging ja hervor, wir sollten auch für den Moment mal ein Augenmerk auf die Älteren richten, für die das besonders hart ist, wenn das Schwimmen nicht mehr möglich ist.
Ja, genau. Also da gebe ich der Frau Vogt vollkommen recht. Wir haben hier eine Vielzahl von Nutzern, nicht nur die DLRG, sondern wie gesagt auch, die Polizeischule von Wertheim kommt, die Bundeswehr aus der Region kommt hier zum Schwimmen und das ist das, was vorhin angeklungen ist, auch viele Ältere. Wir haben hier die Rheuma-Liga wie gesagt, Gymnastikkurse für Senioren. Und es ist für viele Ältere oft halt, und da gebe ich denen vollkommen recht, der einzigste Sport, der halt im Alter noch geht, weil das Wasser halt angenehm warm ist, gerade wenn man jetzt an der Rheuma erkrankt ist und so weiter. Und es ist auch das ist vorhin schon angeklungen, ein Treffpunkt, ein Kommunikationspunkt. Letztendlich ist es ja auch die letzten 2,5 Jahre völlig zu kurz gekommen. Man hat sich nicht getroffen, man konnte sich nicht austauschen. Und das tut uns natürlich jetzt unheimlich weh, aber ja, auch gerade die ältere Bevölkerung leidet darunter, dass das Bad diesen Winter nicht geöffnet ist.
Ne? Na, Sie haben ja gehört, wir hatten jetzt ein sehr, sehr gespaltenes Echo. Ja, also einige, die das gar nicht verstehen, dass wir uns überhaupt noch mit so etwas beschäftigen, weil das als unter dem Verdacht des Unernstes steht. Und andere, die sagen, das ist eine krasse Fehlentscheidung. So fasse ich das mal zusammen. Dann müssen Sie doch eigentlich, wenn Sie eine solche Entscheidung treffen, gewissermaßen politisch ins Feuer gehen in Ihrer Gemeinde.
Ja, natürlich. Das hat man in einer gewissen Funktion bei einer Kommune ist man eh immer der im Feuer steht und die Eiche, die dann den Windstößen ausgesetzt ist, da geht's mal. Letztendlich hat man natürlich als Kommune als Daseinsvorsorge, man muss dafür gucken, dass das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, dass die Kläranlage läuft. Das ist auch kein kleiner Stromverbraucher. Sie müssen gucken, dass ihre Kindergärten funktionieren, dass ihre Schulen funktionieren, dass die Straßen funktionieren und. Und letztendlich natürlich ist dann so ein Hallenbad in der Abwägung dann halt das, wo man als erstes vielleicht schweren Herzens drauf verzichten kann, weil die Kläranlage, die braucht den Strom und die Schule und die Kindergärten entsprechend auch.
Gab es denn Reaktionen von anderen Gemeinden, die gesagt haben, ja toll, dass Sie sich das trauen, wir würden das auch gerne machen, machen es aber nicht?
Nee, in die Richtung nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt die Kommunen, die bei uns jetzt, die wenigen, die jetzt noch ein Hallenbad haben, und die haben ja meistens, wir sind ja mit unserem Defizit, dank des großen ehrenamtlichen Engagements, haben wir nur in Gänsefüßchen dieses Defizit, sagen wir, von 100.000. Die anderen Bäder, die entsprechend dieses Ehrenamt halt nicht haben, die haben ja 500.000 zum Beispiel im Schnitt. Ja, die haben uns natürlich jetzt auch schon kontaktiert und gesagt, ja, wenn von euch irgendein DLRG kommt oder wie auch immer, Kommune, wie schaut's denn aus? Mhm. Wie viel von dem 500.000 Defizit bist du denn bereit, dann zu übernehmen? Ja?
Letzte Frage, dafür haben wir noch eine Minute. Ralf Braun, Sie dürften als Geschäftsführer der Stadtwerke hier vielleicht der Richtige sein. Wird es schwierig sein, auch technisch, Dinge, die man schließt, irgendwann wieder aufzumachen?
Nein, also ich denke, technisch gesehen ist es kein Problem. Wir hatten ja in Kühlsheim, wird es ja schon immer praktiziert, dass das Hallenbad im Sommer nicht genutzt wird und da eine Pause drin ist. Die Anlage wieder technisch in Betrieb zu nehmen, ich denke, ist kein Problem. Und ich denke, das ist auch nicht die Absicht der Kommune, das dauerhaft zuzulassen.
Also, dass etwas kein Problem ist, so können wir auseinandergehen. Das ist doch schön, dass auch mal was kein Problem ist. Agenda war heute zu Gast in Kühlsheim im Main-Taunus-Kreis. Ich bedanke mich sehr für diese Runde. Ja, und dann hoffen wir mal, dass hier irgendwann auch mal wieder warmes Wasser in diesem leeren Becken ist. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda nach den Nachrichten im Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.